Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin Thea Dorn, Gastgeberin des Literarischen Quartetts im ZDF und, darüber wird noch zu sprechen sein, Gründungsmitglied einer Schriftstellervereinigung namens PEN, allerdings PEN Berlin. Frau Dorn, aber erstmal einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Mittag.
Wir sprechen über die Themen des Tages und ja, dieser neue PEN gehört dazu, aber natürlich soll es erstmal um Angela Merkel gehen. Ihren ersten großen Auftritt, ein halbes Jahr nach dem Ende der Kanzlerschaft, am Abend in Berlin mit größeren und mit kleineren Erkenntnissen.
Ich möchte auch etwas machen, was mir Freude macht und damit trotzdem etwas für das Land sein kann. Und wenn ich dann lese, ja, ich will jetzt keine Journalistenschelte betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
Angela Merkel am Abend. Frau Dorn, für mich ist das jetzt der neue Maßstab für alle Gäste, diese Frage. Wohlfühltermin, ich hoffe, das ist hier einer für Sie bei uns.
Wohlfühltermin und was Gutes fürs Land tun, wie das die Kanzlerin Adi gesagt hat.
Ach so, stimmt, das hatte ich jetzt schon wieder überhört. Wie ist denn das generell bei Ihnen so, das Verhältnis Wohlfühl- und Pflichttermine?
Oh. Neuerdings ist es in Mode, immer erstmal auf die Journalisten zu schimpfen und zu sagen, was ist das für eine Frage? Nein, das tue ich jetzt nicht.
Ich hatte jetzt 3 Stunden Zeit, mich auf diese Frage vorzubereiten.
Ja. Nein, das ist in dem Sinne eine heikle Frage, weil ich natürlich von meiner Struktur her schon ein ziemliches Pflichttier bin. Und aber langsam so anfange zu begreifen, dass, also ich hasse das Wort Work-Life-Balance. Das ist bei mir ganz weit oben auf der Liste der Worte, die ich nicht benutze. Aber ich fange an zu ahnen, dass sich rund um die Uhr krumm arbeiten vielleicht dann auch der Arbeit irgendwann nicht mehr gut tut. Deshalb kompliziertes Thema.
Tja, dann werde ich mal mich bemühen, das hier für Sie im besten Sinne der nicht so formulierten Work-Life-Balance hinzukriegen in der kommenden Radiostunde oder 30 Minuten Podcast. Merkel hat ja noch ein paar andere Dinge gesagt, da schauen wir gleich genauer drauf. Erstmal einen schönen guten Tag an alle, die heute dabei sind, und ich würde das mal so beschreiben, was Sie gerade hören, der Pflichttermin im deutschen Radio. Leider, ich wollte gerade sagen, eigentlich nur zum Wohlfühlen, aber leider auch immer mal wieder mit Themen nicht nur zum Wohlfühlen. Wir werden auch im Laufe dieser Sendung zu unserem Reporter schalten, der gerade zum Breitscheidplatz im Zentrum Westberlins gefahren ist. Der Grund, Sie haben es möglicherweise in den Nachrichten gehört oder über andere Kanäle, ein Unfall möglicherweise, aber auch eine Amokfahrt oder vielleicht sogar mehr mit mindestens einem Toten und vielen Verletzten. Sobald wir mehr wissen, werden Sie es hier auch erfahren. 16 Jahre lang hat man sie sehr viel gesehen, eigentlich ständig irgendwo, Angela Merkel. Und seit einem halben Jahr, seitdem sie nicht mehr im Amt ist, eigentlich gar nicht. Bis gestern Abend im Berliner Ensemble im Brecht-Theater, da hat sie ein erstes langes Gespräch, ein Interview mit einem Journalisten gegeben, mit dem Journalisten Alexander Osang. Ich habe ein paar Auszüge für uns auch, aber erstmal die Frage an meinen Gast, an die Schriftstellerin Thea Dorn. Haben Sie sie vermisst?
Richtig vermisst, glaube ich, nicht. Im Gegenteil. Also ich bin eher froh, dass wir jetzt eine andere Regierung haben. Aber natürlich hätte auch ich ein paar Fragen, die Frau Merkel gerne gestellt hätte. Und die zum Teil ja auch gestern, wenn ich habe nicht die ganze Veranstaltung verfolgt, aber doch eben Auszüge, die ja wohl gestern auch durchaus angesprochen worden sind.
Welche Frage hätten Sie gerne gestellt?
Naja, also zum Beispiel die natürlich naheliegendste aller Fragen, ob sie im Nachhinein immer noch findet, dass die Politik im Verhältnis zu Russland, die sie ja doch auch massiv mitbetrieben hat, ob die tatsächlich richtig war. Das wäre natürlich eine der ganz großen Fragen.
Und darauf hat sie ja unterschiedliche Antworten gegeben oder unterschiedlichst geantwortet, aber vor allem eben auch so, hören wir gerade mal.
So, und jetzt habe ich versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass Unheil verhindert wird, und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen. Und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte und sich keiner drum gekümmert hätte.
Eine der Aussagen von Angela Merkel, ich werde mich nicht entschuldigen. Thea Dorn, für mich klingt das eigentlich im Grunde wie Gerhard Schröders mea culpa, nicht mein Ding.
Also ich bin ehrlich gesagt gar nicht so wild dahinterher, dass ich Gott und die Welt permanent für irgendwas entschuldigen. Mir geht es eher um eine, also ich verstehe die Position von Merkel nicht, weil sie sagt ja in diesem Gespräch gestern Abend, zum Beispiel dann auch mit einer gewissen Nonchalance, ja, klar, also eigentlich spätestens seit 2007 sei ihr klar gewesen, der Putin hasst die westlichen Demokratien, der will die EU zersetzen, mit der Devise Wandel durch Handel kommen wir dem nicht bei, das erklärte sie alles, nee, das sei ihr immer klar gewesen, also spätestens seit 2007. Dann frage ich mich, warum hat man davon in der Politik nichts gemerkt? Also wenn sie sagt, das war ihr eigentlich klar. Und dann jetzt, also ich bin eine Riesenanhängerin von Diplomatie, aber also diese Diskrepanz, also auch jetzt solche Sätze zu sagen wie Putin versteht nur irgendwie diese harte Sprache des der militärischen Abschreckung, wenn sie sagt, sie habe das schon 2007 in Wahrheit erkannt, dann verstehe ich nicht, warum sie 2011, als es um die Aussetzung der Wehrpflicht ging, dieses Argument, dass wir ein Russland in der Nachbarschaft haben, das man nur mit militärischer Abschreckung beeindrucken kann, ob es dann wirklich eine gute Idee ist, eine Wehrsicht. Also ich weiß es nicht. Es sind nur alles Fragen, wo ich gerne nachgehakt hätte.
Aber das ist ja das Interessante, dass ich kann diese Fragen absolut nachvollziehen. Und ich hatte jetzt bei dem Blick in dieses Gespräch ein Gefühl, das ich all die 16 Jahre lang immer wieder hatte, dieses Teflon-Gefühl. Also es perlt ab, weil es am Ende, so wie sie es darstellt, so ein bisschen, ich rühre in der Kartoffelsuppe und es ist selbstverständlich, ist es halt so, wir haben es gemacht, wir haben das Richtige gemacht, hat halt nicht funktioniert. Also dieser Geist der Alternativlosigkeit, das, was wir gemacht haben, war richtig, hat sich jetzt leider als nicht so ganz erfolgreich herausgestellt.
Na, also erstmal würde ich verteidigend sagen, kein Mensch, der nicht einen massiven Teflon-Anteil oder eine massive Teflon-Beschichtung hat, kann 16 Jahre lang Kanzler sein. Also jemand, der zu permanenten Selbstzweifeln, der bei jeder Handlung, die er begeht, sich fragt, war das wirklich richtig? Der wird verrückt in so einem
permanent
Amt.
Nicht, aber ich meine, wir haben einen Bundespräsidenten, der hat zum Beispiel sehr laut und offen und deutlich ausgesprochen in dieser wichtigen Frage. Und ich meine, die Russland-Politik, des Frank-Walter Steinmeier als Außenminister und vorher als Kanzleramtsminister ist im Prinzip identisch mit der Russlandpolitik der Bundeskanzlerin. Also, dass der Bundespräsident, der Amtierende, bereit ist, diesen Schritt zu gehen und eine Bundeskanzlerin, die ja auch nichts mehr zu verlieren hat an dieser Stelle, nicht mal so den Hauch eines Zweifel erkennen lässt oder auch einfach nur mal die kleine Einschätzung, ich habe offenbar einer Fehleinschätzung unterlegen oder die Mittel, die wir probiert haben, haben leider nicht funktioniert. Es klingt halt alles so selbstverständlich, was sie da sagt.
Ja, also mich stört eben, also das, was ich jetzt Nonchalance genannt habe, also dieses eben mal dann jetzt erzählen, ihr war das alles immer schon klar, dass der Kalte Krieg in Wahrheit gar nicht zu Ende ist, sondern wir nur so tun, als wäre er zu Ende. Also da habe ich auch ein Problem mit dem Gestus, den die Kanzlerin AD da vertritt. Andererseits, also irgendwo gibt es auch was in mir, was versteht zu sagen und vielleicht, ich will jetzt gar nicht auf der Geschlechterkarte groß rumreiten oder die ziehen, besser gesagt, um in der Metapher zu bleiben. Fehler zugeben wird dir als Schwäche ausgelegt auch, das ist nun mal auch so. Also deshalb kann ich schon verstehen, dass eine Frau, die sich in einer Zeit, wo das, also wir erinnern, also mir kommt einem heute vor wie Geschichten aus einem anderen Jahrtausend, obwohl es dasselbe war, also dass irgendwie es darum ging, ob das Mädchen das kann und ob es nur eine Handtasche trägt oder nicht. Also wer in so einer Zeit in ein solches Amt wollte, dass der oder in dem Fall muss man wirklich sagen, dass die damit sozialisiert worden ist, dass Fehler zugeben gnadenlos als Schwäche gedeutet wird. Also wäre jetzt mein Versuch, also ich habe ja schon gesagt, also ich bin auch überhaupt nicht glücklich oder zufrieden gewesen mit dem Auftritt von Merkel, was ich gestern mitgekriegt habe. Aber dass es da so eine gewisse Störrigkeit gibt, zu sagen, ihr kriegt mich nicht dazu, dass ich Fehler zugebe.
Ja, aber Sie haben ja auch recht, diese Fehlereinforderung, das ist vielleicht ja auch in der Tat ein Problem. Ich habe das auch mit Blick auf Frank-Walter Steinmeier generell, die gesamte Politik, auch mit einer gewissen Sorge beobachtet, wie da auf einmal so dieser Geist Einzug erhalten hat, dass im Prinzip rückblickend alles für falsch erklärt wurde. Also der diplomatische Ansatz. Und das hat ja auch Angela Merkel gerade gesagt, dass Diplomatie gescheitert ist am Ende, heißt ja nicht, dass der Ansatz verkehrt ist im Grunde.
Naja, aber wenn sie jetzt sagt, ihr war eigentlich klar, mit Diplomatie kommt man hier eh nicht wirklich weit.
Dann ist
beziehungsweise,
die Frage,
also das heißt ja nicht, dass man Diplomatie völlig aussetzt, aber eine Diplomatie kann zum Beispiel nur sinnvoll sein vor dem Hintergrund einer ernstzunehmenden militärischen Stärke. Also wenn sie heute das so darstellt, das sei ihr klar gewesen, dann ist es schon problematisch zu sagen, wir machen jetzt halt mal Diplomatie und setzen zum Beispiel parallel eine Wehrpflicht aus oder begeben uns, Stichwort Nord Stream 2, in massive Abhängigkeit von einem Partner, von dem wie Frau Merkel jetzt sagte, sie die ganze Zeit wusste, der Hass Demokratien will die EU zersetzen. Das kann man schon für problematisch halten, glaube ich.
Tja, ich meine, in gewisser Weise kam auch ein bisschen die Machtlosigkeit einer mächtigen Frau dabei heraus oder vielleicht nur die Entschuldigungskulisse dieser Argumentation, wo sie gesagt hat, ja auch in diesem Gespräch, ich hätte ja gerne die Bundeswehr besser ausgestattet, ich hätte ja gerne schon bewaffnete Drohnen früher besorgt für unsere Armee, aber, und da kam dann so ein bisschen Parteipolitik rein, die SPD wollte das ja nicht in diesen vielen Koalitionsjahren, müssen wir gar nicht auf dieses Klein-Klein eingehen, aber ich fand das interessant, weil es einfach auch nochmal für mich so das Bild vermittelt hat. Da hatte eine Kanzlerin ganz viel Gepäck, also ganz viel zu erledigen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, auch bei diesen Bühnensituationen, dass sie da saß und gesagt, naja, ich habe halt nicht alles geschafft von dieser To-Do-Liste.
Naja, das ist ja auch erstmal eigentlich beruhigend. Also das ist ja genau der Vorteil von funktionierenden Demokratien, die wir entgegen aller Unrufe nach wie vor sind, dass eben ein, in unserem Fall Kanzler, nicht einfach mal durchregiert und macht, was er will, sondern eben permanent Dinge aushandeln muss. Aber, also das ist ja jetzt, also warum soll sich Angela Merkel, nur weil sie 6 Wochen an der Ostsee war, plötzlich völlig gewandelt haben? Also dass sie jetzt nicht die große, wie soll man es nennen, also Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Augenarzt gehen. Also dass sie aber nicht die große Linien, also auch wenn sie die Richtlinienkompetenz als Kanzlerin in ihrer Anfangszeit sehr einklagen musste oder ein paar Herren in der CSU daran erinnern, dass sie die hat, war sie nie die große Richtliniensetzerin. Sondern sie hat halt irgendwie ein relativ genaues Ohr gehabt, wo auch so die Befindlichkeiten in der Bevölkerung gerade sind. Also will man Atomausstieg, Wehrpflicht aussetzen, findet man eher gut. Und dann ist sie da mitgegangen. Also da hat sie sich, wenn man es jetzt nicht polemisch formulieren will, in den Dienst dieser Stimmung gestellt. Aber jetzt sozusagen große eigene Pflöcke eingeschlagen hat sie, außer 2015, das ist natürlich wahrscheinlich die große Ausnahme, außer 2015 hat sie das aus meiner Sicht eher selten.
Das ist ja wirklich interessant mit Blick auf die Altkanzler und jetzt die Altkanzlerin, die wir haben. Ich glaube, wir müssen ja noch ein bisschen geben. Ne? Aber es gibt ja schon so das Modell Altkanzler, wenn die Macht weg ist, ist es wie ein Soufflé, dann ist auch die Aura weg, dann ist ganz viel weg. Ich meine, bei Helmut Kohl war das wirklich ganz interessant zu beobachten. Und dann gibt es so diese Altkanzler, die eigentlich immer größer geworden sind. Willy Brandt natürlich, Helmut Schmidt. Gerhard Schröder diskutieren wir wann anders. Aber, ne, aber bei Angela Merkel, ich finde, dieses Kapitel ist noch nicht geschrieben.
Das weiß man nicht. Also erstmal finde ich ein beruhigendes Zeichen, dass sie diese Sorte von Schlagfertigkeit und ja durchaus auch rhetorischem Witz, dass sie das anscheinend jetzt sich häufiger traut, öffentlich auch zu zeigen. Das ist ja erstmal nicht das Allerschlechteste. Ob sie irgendwann tatsächlich durchlässiger in dem Sinne wird, dass sie bereit ist, ernsthafter über Dinge nachzudenken, die in ihrer Amtszeit geschehen sind, das müssen wir gucken.
Es gab und gibt ordentlich Zoff unter den Schriftstellerinnen, den Essayisten, den Autoren in Deutschland, zumindest innerhalb ihrer wichtigsten Organisation, dem Deutschen Pen-Zentrum. Bei der Versammlung in Gotha vor einigen Wochen wurde, ich glaube, das kann man so sagen, Thea Dorn, giftig gestritten. Und der Vorsitzende Dennis Yücel hat damals hingeschmissen, aber siehe da, er ist wieder da, gemeinsam mit 231 anderen, auch vielen namhaften Autorinnen und Autoren, hat er nämlich die Gründung eines alternativen PEN bekannt gegeben, PEN Berlin. Und mit dabei namhaft mein heutiger Gast, Thea Dorn. Jetzt streiche ich mal den Wellness-Teil, den Wohlfühltermin so ein bisschen zusammen, liebe Frau Dorn. Deswegen meine kleine Beobachtung, es erinnert mich so ein bisschen an das Leben des Brian. Sind Sie jetzt die jüdische Volksfront oder die Volksfront von Judäa?
Ich verstehe die Pointe, weil natürlich das Schlamassel von Gotha, das ich über 9 Stunden am Bildschirm, also ich war nicht physisch vor Ort, aber ich habe das im Zoom diesen gesamten Tag dieser Versammlung verfolgt und war parallel im Kontakt mit Kolleginnen, die vor Ort waren. Und diese Art von, man muss es fürchte ich wirklich Mobstimmung nennen, die da herrschte, hat mich tatsächlich entsetzt. Und das Paradox ist, dass wir in dem Sinne keinen sachlichen Dissens hatten, dass man nicht weiterhin inhaftierten oder verfolgten Autoren in diktatorischen Ländern versucht, nach Kräften zu helfen, die nach Deutschland zu holen, mit Stipendien zu versehen, in Wohnungen unterzubringen, zu betreuen, in jeder Hinsicht. Das ist ja, wenn man so will, das Absurde oder Tragische oder auch man kann es, wenn man will, auch Lächerliche nennen, dass man sagt, warum zerlegen die sich eigentlich, wenn die doch in dieser Kernsache überhaupt keinen richtigen Dissens haben. Aber wir alle wissen das, das gilt für Ehen, für Beziehungen, für Freundschaften und offensichtlich auch für Vereine, dass es da irgendwann zu Zerrüttungsverhältnissen kommen kann, wo die Chemie einfach dermaßen vergiftet ist, dass man wüsste, man hat die nächsten Jahre nichts anderes zu tun, als zum Paartherapeuten zu gehen. Und das kann nicht die Aufgabe. Das war der, ehrlich gesagt, das Motiv, warum ich gesagt habe, okay, ich versuche das neue Abenteuer, weil ich die Hoffnung habe, dass man da relativ zügig, ich meine, das Ganze muss jetzt erstmal ordentlich gegründet werden und das deutsche Vereinsrecht ist nicht ohne und der internationale PEN muss diesen Neu-PEN überhaupt anerkennen und so weiter. Aber trotzdem ist meine Hoffnung, also das andere kam mir so dysfunktional vor, die Verkantung dieser verschiedenen Gekränkten und Beleidigten und sich mit Anwälten drohenden und irgendwie Seite, wo ich keine Fantasie mehr hatte, wie man da rauskommt, außer zu sagen, Neuanfang versuchen und dann schnell schauen, dass man wieder produktive Arbeit machen kann.
Tja, damit haben Sie jetzt die eine Frage, die ich Ihnen gerade einspielen wollte, vom Interimspräsident von Josef Hasslinger schon beantwortet, warum überhaupt diese Trennung nötig ist. Also Sie wollen nicht zum Paartherapeuten. Aber jetzt sage ich mal, was er, der versucht ja gerade diesen Laden einigermaßen zusammenzuhalten, sich gewünscht hätte. Er hätte sie nämlich gebraucht.
Wir hätten sie gebraucht, das ist richtig. Aber wir hätten sie schon in den letzten Jahren gebraucht. Und ich war ja, als ich zuletzt regulärer Präsident des Deutschen PEN-Zentrums, habe ich selbst dafür gesorgt, dass 80 junge Autorinnen und Autoren in das PEN-Zentrum aufgenommen werden, in der Hoffnung, dass sie dort auch aktiv werden und dass sie sich für die gemeinsame Sache einsetzen und sich auch bewerben um Präsidiumsmitgliedschaft und Ähnliches. Einfach aktiv sind, sich engagieren und das war nicht der Fall. Dort waren sie eigentlich die großen Schweiger und jetzt haben sie eine Möglichkeit gefunden, sich doch zu engagieren, dann sollen sie es tun und das ist mir auch recht.
Josef Hasslinger am Abend bei uns ein Fazit im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie zu viel geschwiegen?
Naja, das ist natürlich in der Pauschalität so auch nicht richtig. Also wenn man sich anschaut, wer da jetzt bei diesen 232 Gründungsmitgliedern dabei ist, da sind ja zum Beispiel auch frühere PEN-Generalsekretäre dabei, also Carlos Collado Seidel oder Herbert Wiesner. Also das ist jetzt nicht so, dass da die Jungen irgendwie rübergemacht haben. Und es sind auch ganz, ganz viele bei diesem Neu-PEN, die gar keine Mitglieder im alten PEN sind. Also da würde ich Hasslinger widersprechen. Aber natürlich hat er recht. Ich bin, glaube ich, 2017, 2018 sowas, da war Regula Fenske Präsidentin, wenn ich mich recht entsinne, in den PEN aufgenommen worden. Und ich war sehr froh damals darüber, weil ich hatte die Erfahrung gemacht, ich hatte eine Lesereise mit Goethe-Institut durch China. Und fand es sehr auffällig, dass die, als es darum ging, das Visum zu beantragen, die chinesischen Behörden sich auffällig dafür interessierten, ob man PEN-Mitglied ist. Und ich den Eindruck hatte, dass ich das Visum kriege, hat auch damit zu tun, dass ich kein PEN-Mitglied bin. Das war für mich natürlich ein Grund zu sagen, in diesen Verein will ich, wenn der ein Ausschlusskriterium für die chinesische Regierung ist. Und ich gestehe auch, ich war dann die ersten Jahre da eher eine Karteileiche. Ich glaube, Eva Menasse hat es auch schon ein paar Mal zu Protokoll gegeben, die sich da ja jetzt sehr engagiert in diesem neuen Board, dieses sich gründenden.
Die auch bei uns im Interview war zur Begründung, ja.
So, und ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal aus meiner Karteileichenstarre aufgeweckt, als Denis Yücel Präsident wurde im vergangenen Oktober. Da hatte ich wirklich die Hoffnung, in diesen, dann doch eben präsig gewordenen Verein kommt Schwung, dass Denis Yücel das Zeug zum Sprengmeister hat und jetzt nicht der Erste wäre, den ich in den diplomatischen Dienst berufe, das ist alles unbenommen. Und dass man jetzt den Konflikt, der da ausgebrochen ist oder eskaliert ist, in so brachialer Weise auch nicht so darstellen darf, dass da jetzt nur die verbohrte alte weiße Männerseite oder was dann da alles zu hören war, schuld dran ist, das sehe ich schon auch so. Aber es gab da einfach einen solchen Widerstand dagegen, in diesem Verein überhaupt anscheinend was zu reformieren, dass man auch sagen muss, ich wünsche Hasslinger alles Gute und seinem Versuch. Und ich bin auch überhaupt noch nicht entschieden, ob ich aus dem alten PEN austrete.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Was ist denn da die Idee? Soll da jetzt quasi angetrieben werden, damit Veränderungen stattfinden, damit es dann irgendwann wieder eine Schriftstellervereinigung wird? Oder soll das jetzt die deutsche Schriftstellerteilung sein?
Naja, wenn Sie sich mit der Geschichte des PEN beschäftigen, was übrigens sehr, sehr interessant ist, weil das war schon immer ein Knatschverein. Also das letzte große Schisma war, ich glaube 98 war das, da ging es um eine Vereinigung, nämlich vom ostdeutschen und vom westdeutschen PEN und da kam es auch zu einem kleinen Massenaustritt, wo zum Beispiel auch eine Hertha Müller ausgetreten ist, weil sie fand, wir können doch nicht, also wo viele ostdeutsche, osteuropäische Schriftsteller mit dissidentischem Hintergrund empört waren, dass der Ostpen mehr oder weniger geschlossen übernommen wird. Die sind dann in diesen sogenannten Exil-Pen, also das war der Pen, den die deutschsprachigen Schriftsteller, die 33 und später ins Exil geflohen sind, im Ausland gegründet haben, wo Heinrich Mann der erste Präsident war. Also dass dieser Pen permanent, aber das kann ja auch gar nicht anders sein. Also versuchen Sie mal, wir alle wissen, Vereine sind immer heikel. Aber ein Verein mit Schriftstellern, Publizisten, Intellektuellen, jetzt auch Übersetzern und Verlegern, dass der nicht wirklich einfach zu hüten oder vielleicht gar nicht zu hüten ist. Also mein Problem war einfach, ich hatte den Eindruck, es ging bei diesem Zoff in Gotha um keinen einzigen produktiven Streit. Ich bin sofort bereit und ich hoffe mir auch, das ist ein weiteres Motiv, warum ich da jetzt erstmal mitmache, dass man die Diskussion, also dass der Pen eine wirklich markante Stimme wird, eben nicht nur in der Frage Solidarität mit verfolgten, inhaftierten Autoren in diktatorischen Ländern, sondern eine wache Begleiterin wird der Diskurskultur, des Diskursgeschehens im eigenen Land. Weil ich meine, über diese Themen reden wir ja auch inzwischen seit Jahren. Wird da nun ein Meinungskorridor enger oder ist das alles nur eine Fantasie von ein paar Rechtslastigen? Was ist hier los? Mhm. Und das wach, munter streitend zu diskutieren. Und da finde ich es jetzt erstmal ein fast schon utopisches Signal, dass bei diesen Gründungsmitgliedern so unterschiedliche Zeitgenossinnen wie meinetwegen eine Svenja Flaschpöhler und eine Margarete Stokowski oder Lan Hornscheid, eine der prominentesten Vertreterinnen von einer sehr, sehr durchgegenderten, gendergerechten Sprache mit einer Sibylle Levitscharow, dass da nicht sofort das Geschrei losgeht, wenn die dann aber ich nicht.
Sie sagen nicht sofort, wir werden es genau
beobachten. Wir werden es genau, also ich würde auch keine Wetten abschließen, dass das nicht noch ausbricht. Ich sagte es schon, so ein Pen ist ein Knatschverein erster Klasse. Ich finde das erstmal, also ich habe mich gestern gefreut, als ich diese Liste gesehen habe, weil ich gesagt habe, ich glaube, das ist das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass ich so eine Liste sehe, wo ich nicht sofort rieche, aha, das ist die Blase, aha, das ist die Blase. Wir werden es erleben.
Wir werden es erleben. Thea Dorn, Gründungsmitglied des PEN Berlin, also des alternativen PEN-Zentrums für Deutschland. Ich finde übrigens die Namenswahl interessant. PEN Berlin, also nicht Deutschland, nicht irgendwas anderes, sondern sich so auf diese Hauptstadt zu konzentrieren. Wir haben, das ist eine interessante Geschichte dieses Senders, der ja mal Deutschlandradio Berlin hieß, Anfang der 2000er Jahre Berlin gestrichen, weil das damals irgendwie, wir die Befürchtung hatten, das sei vielleicht ein bisschen zu klein, zu provinziell. Aber ich glaube, seitdem hat sich das Berlin-Bild in der Welt auch ein bisschen geändert.
Total, das Problem ist im Augenblick eher, das klingt so urban elitär. Also ich war am Anfang auch nicht nur glücklich mit dem Namen, das gebe ich zu. Weil es genau, also jetzt den Verdacht nahelegt, dass das Schisma darin besteht, was wir insgesamt, eine Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, hier die leicht angewogten, urbanen, grünwählenden, elektrofahrradradelnden Eliten gegen, ich sag's jetzt mal bewusst polemisch, die Provinz, die sich da irgendwie zu kurz gekommen und nicht anerkannt fühlt. Und deshalb war mir am Anfang auch nicht wohl mit dem Namen. Ich finde aber dann, dass auch ein Herbert Wiesner, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, ein junger Woker zu sein mit seinen über 80, dass der das so schön erklärt hat, warum Berlin für Überwindung von Teilung. Und es ist nun mal auch ein Anziehungspunkt für viele Autoren international, die Exil suchen, also die kommen sehr gerne nach Berlin. Deshalb finde ich, das kann man schon machen. Also, aber man sollte das im Blick behalten. Also sollte nicht der Eindruck entstehen, das ist irgendwie die elitäre Hauptstadtvereinigung gegen die literarische Provinz oder wie immer man das nennen soll. Das finde ich großen Unsinn und jeder weiß, dass es geistige Provinz auch in der Hauptstadt geben kann.
Wer heute auf Seite 1 der Süddeutschen Zeitung schaut, sieht da eine Frage, die hat sich eigentlich nie gestellt in der Geschichte. Tritt der Papst zurück? Papst Benedikt hat es vorgemacht 2013, eventuell, und das ist eben die Geschichte, macht es ihm Papst Franziskus nach. Es wird ordentlich spekuliert in Rom. Thea Dorn, ich sag's dazu, Ex-Protestantin, darf ein Papst in Rente gehen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, also ich bin wahrscheinlich die geborene Expertin für alle Vatikanfragen als ein der evangelischen Kirche verloren gegangen ist, aber doch in der Wolle gewaschenes protestantisches Christenkind.
Ich kann gerade mal ein schönes Zitat von Ihnen ergänzen, das ich gefunden habe, um das nochmal zu untermauern. Sie wurden nämlich gefragt, auch von der Süddeutschen Zeitung vor einiger Zeit, braucht die deutsche Literatur ihren Papst, ihre Päpstin? Und Ihre Antwort war, als gelernter Ex-Protestante leuchtet mir ja nicht mal ein, warum das Christentum einen Papst brauchen sollte.
Ja, eben. Also deshalb, Sie sehen, ich bin eine, die Fachfrau für Vatikanfragen. Mir kommt das komisch vor. Weil, also wenn ich das verstehe, diesen Papstgedanken, also falls überhaupt ich den verstehe, hat er aus meiner Sicht doch was mit dem Gedanken der Unverfügbarkeit oder nennen wir es noch pathetischer, des Gottesgnadentums zu tun. Also sprich, das ist ja gerade kein Amt, auf das man sich bewirbt und wo man irgendwie vorsingen geht und dann wird der Beste für einen Zeitraum gewählt. Und gerade das, was ich vorhin an demokratischen Institutionen gelobt habe, dass es da Gewaltenteilung gibt und Ämter auf Zeit und so weiter, das ist ja nicht die Idee des Papsttums, wenn ich das richtig verstehe, sondern das soll ja angeblich eben der, also Gottes, also der soll von Gott ja in dieses Amt angeblich eingesetzt worden sein und die Stellvertreter auf Erden haben das wie auch immer rausgekriegt, dass das der ist, den Gott haben will. Und der kann nicht einfach sagen, ich höre auf. Also wenn ich diesen Gedanken ernst nehme, glaube ich, also und das kann man natürlich dann als Modernisierung, also Stichwörter, über die wir gerade eben auch geredet haben, das ist dann irgendwie der modernere Vatikan. Ich weiß nicht, ob man einen moderneren Vatikan braucht. Ich glaube, dann kann man den Laden auch eher dicht machen, oder?
Aber wenn ich Ihnen da gerade richtig zuhöre, Frau Dorn, würde das ja bedeuten, die katholische Kirche darf sich eigentlich nicht reformieren und sei es auch in solchen kleinen Schritten, weil sie dann eigentlich.
Weil sie dann protestantisch wird. Ja. Das hatten wir mal.
Hört gut zu in Rom.
Ja. Wir hatten mal eine Reform der christlichen Kirche. Das hat Herr Luther ins Werk gesetzt und endete auch mit einer Spaltung und mit dem, was man heute evangelisch oder protestantisch nennt.
Gut, ja, ich kann diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen, aber jetzt gibt es so ganz irdische Probleme, die auch einen Papst ereilen, sein Knie beispielsweise. Wir sehen ihn in letzter Zeit nur noch im Rollstuhl, weil er dringend mal operiert werden müsste, aber offenbar Sorge vor der Narkose hat, weil bei einer letzten OP da so einiges nicht so gut gelaufen ist. Das ist so ein Grund, der herangeführt wird und der steht ja stellvertretend für das Thema Alter. Jetzt wissen wir auch aus der Geschichtsschreibung, wie das früher geregelt wurde. Erstens gab es halt diese Weltöffentlichkeit in dem Sinne nicht. Das heißt, wenn ein Papst dahin siechte, hat das auch nicht jeder mitbekommen. Und das Zweite, es wurde halt auch natürlich nachgeholfen.
Beim Hinsiechen?
Ja, immer wieder. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr im Spekulativen bin.
Vinci Code? Oder?
Nein, aber was ich damit sagen will, also wenn wir jetzt nicht das ganz große Rad drehen wollen, okay. Diese mittelgroßen Entscheidungen und Reformchen, die auch eine katholische Kirche dann möglicherweise braucht. Das ist natürlich schon eine Anpassung. Und wir sehen es ja nicht nur in dem Feld, wir sehen es ja auch bei den Königshäusern beispielsweise. Also dass da, abgesehen von der Queen in Großbritannien, Commonwealth, ja auch da mittlerweile Einzug erhalten hat, dass man irgendwann erkennt, die Kräfte lassen nach, es ist besser, an Jüngere abzugeben.
Ja, das ist ja alles völlig richtig. Also aus einer zeitgemäßen, demokratischen, wie auch immer Perspektive ist das alles goldrichtig, was Sie sagen. Ich glaube, die Frage, das Problem ist doch eigentlich ein anderes. Also diese Institutionen, wie ja auch Königshäuser, die eben irgendwie dieses alte Erbe, das vordemokratische verkörpern, in dem Sinne, dass hier eben es um Erbschaft geht, um Tradition, um Überlieferung, um eben Nichtverfügbarkeit. Also wie soll man die reformieren? Also dann gibt man eben diesen Gedanken auf und dann hat man halt noch ein weiteres demokratisch generiertes Amt mit den Gesetzen. Also naja, Ihr Punkt sehr ein, genau, dass man
aber
sagt...
Sie machen so eine Dichotomie auf. Es gibt entweder Moderne oder es gibt Tradition, aber die modernisierte Tradition, ich glaube, das würde bei vielen Leuten anknüpfen.
Mhm. Naja, aber... Den Punkt, den Sie vorher gesagt haben, der leuchtet mir sehr ein, dass natürlich wir nicht nur eine Demokratisierung haben, sondern eine immer bildlastigere und neuigkeitssüchtige Öffentlichkeit. Das ist natürlich schon ein starker Punkt. Wobei man sagen muss, also zum Beispiel, eben, Sie haben ja selber erwähnt, die Queen, wir haben die Feierlichkeiten mitgekriegt, finde ich, ist damit extrem souverän.
Ja, man hat sie halt weitgehend nicht gesehen.
Naja, was spricht dagegen, dass man einen Papst weitgehend nicht sieht? Also das ist ja auch eine Frage, wie man sich dazu verhält. Also,
das Interessante ist also, das Knie, ich nehme es der Süddeutschen, die es aus dem Vatikan weiß, das Knie ist der eine Grund, es gibt noch zwei weitere Ks, das Konsistorium, also das Gremium, das Kardinalsgremium, das die Wahl des nächsten Papstes dann vornehmen wird, da hat er so viel Nachnominierung vorgenommen, dass er sich jetzt sicher sein kann, dass sein Kurs, den er verfolgt hat, der Modernisierung unter katholischen Vorzeichen, fortgesetzt würde. Und das Zweite ist die Kurienreform. Da lädt er wohl zu einem großen Termin ein nach Rom, wenn viele dieser auch wahlberechtigten Kardinäle kommen. Und da wird schon spekuliert, das könnte denn das Gute Moment sein. Jetzt habe ich hier gerade was aus dem Kopfhörer bekommen. Das war aber nicht aus dem Vatikan. Also, er hat im Prinzip seinen Job erledigt, liest man auch so ein bisschen raus.
Ich kann da nicht viel weiteres ergänzen. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Perspektive. Also wie ich schon sagte, also ich bin echt die Falsche, um die Reformpotenziale des Katholizismus zu diskutieren. Ich fand, wenn mir was einleuchtet, dann zu sagen, doch, wir sind in einem Meer der sich permanenten Veränderung, sind wir irgendwie sowas wie ein Fels des Beharrens. Das hatte natürlich meine ganzen Probleme, in denen die katholische Kirche steckt, die haben wir in den letzten Monaten und Jahren mitgekriegt. Das führt dann eben auch zu all dem. Aber also ob man jetzt noch eine weitere Kirche braucht, die sich dauerreformiert, ich weiß es nicht. Also einfach, ich strecke die Karten, also, ich weiß es nicht, ich werfe das Handtuch.
Die Ex-Protestantin Thea Dorn sagt hier, die große Reform gab es doch mit Luther und alles weitere. Ich verkürze jetzt mal. Ja. Bitte erstmal lassen. Also Papst, bitte bleib im Amt. Das sind ja auch nur Spekulationen, muss man an dieser Stelle sagen. Heute Vormittag, kurz nach 10 Uhr, ist ein Auto in ein Geschäft gerast im Zentrum von Berlin, am Kurfürstendamm, ganz in der Nähe des Breitscheidplatzes, also ganz in der Nähe des Ortes, an dem der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt wurde vor einigen Jahren. Was wir zur Stunde wissen, wollen wir Ihnen berichten. Weiter an meiner Seite die Schriftstellerin Thea Dorn und zugeschaltet vom Ort, vom Tatort, ist unser Reporter Sebastian Engelbrecht. Sebastian, was weiß man denn zur Stunde?
Ja, es ist bekannt geworden, Polizeisprecher Thilo Kablitz hat das hier eben bekannt gegeben, eine Person ist verstorben, wurde getötet bei dieser Amokfahrt oder bei diesem Terroranschlag, wir wissen es nicht. Mehr als 12 Verletzte sind zu beklagen, darunter auch Schwerverletzte. Wie viele Schwerverletzte wissen wir zur Stunde noch nicht genau. Der Fahrer konnte festgenommen werden und wird zu dem Sachverhalt gegenwärtig von der Polizei befragt. Es wird eben jetzt ermittelt. Es sind eine Reihe von Polizeibeamten hier dabei zu ermitteln, der Verkehrsunfalldienst und die Kriminalpolizei. Außerdem hofft die Polizei auf Fotos und Videos, die Zeugen gemacht haben. Aber was ist eigentlich genau passiert? Ein Auto, ein silberner Renault, ist offenbar vom Kurfürstendamm her kommend auf den Bürgersteig gegenüber vom Breitscheidplatz gefahren. Ein großer, breiter Bürgersteig, Townsienstraße, Ecke Rankestraße, ist dort in eine Gruppe reingefahren, ist dann wieder auf die Fahrbahn gekommen, ist weitergefahren, den Townsien in Richtung U-Bahnhof Wittenbergplatz, also Richtung Osten, und ist dann in einer Parfümerie zum Stehen gekommen, also etwa 100 Meter vom ersten, ich sage jetzt mal Tatort in Anführungszeichen, entfernt. Und jetzt sieht man diesen, von wo ich hier stehe, kann ich das sehen, einen silbernen Renault mit seinem Heck, der in dem Schaufenster dieser Parfümerie steckt. Davor umgeworfene Blumenkübel und auch sonst allerlei Werbematerial und sozusagen Spuren der Verwüstung auf der Fahrbahn. Für mich sieht das schon so aus, als wäre hier Vorsatz im Spiel. Das kann ich allerdings jetzt nicht behaupten. Dafür gibt es keinerlei Beweise momentan. Wir wissen nicht, ob es eine Amokfahrt war, ob es ein Unfall war, ob der Mann, der Fahrer, ein medizinisches Problem hatte. Wir wissen es nicht.
Keine 3 Stunden ist es her, dass das passiert ist. Thea Dorn, wenn man diese Beschreibung hört, ich kann mich erinnern, genau an dem Tag, an dem Abend in der Nacht, als wir diesen schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hatten, war auch ganz lange unklar, war das nun möglicherweise ein Unfall? Dass wir da jetzt darauf schauen und so wachsam sind, liegt wahrscheinlich auch wirklich an diesem Ort und an dieser Nähe.
Ja, also natürlich fällt einem dieser mal passende, mal zynische amerikanische Satz, if it looks like a duck, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, it might be a duck. Also wenn es wie eine Ente läuft oder watschelt, wie eine Ente quakt und wie eine Ente aussieht, könnte es vielleicht eine Ente sein. Dennoch wäre ich jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig mit irgendwelchen vorschnellen Spekulationen. Also ich finde, in diesem Moment kann man einfach erstmal nur sein Entsetzen zu Protokoll geben und das Mitgefühl all denen, die heute verletzt worden sind oder gar getötet, und den Angehörigen. Und was das nun genau ist, da kann ich wirklich nur sagen. Also die gute Nachricht ist, dass man ja offensichtlich den Fahrer hat. Und alles Weitere muss man jetzt erstmal der Polizei, den Ermittlungsbehörden überlassen. Also ich würde mich jetzt nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen wollen.
Den Fahrer hat,
aber Frau Dorn, Sie müssen schon sehen, Herr Frenzel, Frau Dorn, Sie müssen schon bedenken, das ist sozusagen die Stelle in Berlin, wo die meisten Menschen auf dem Bürgersteig sind. Ich kenne keine Stelle in Berlin, wo mehr Menschen auf dem Bürgersteig sind, als genau an dieser Stelle. Und deshalb ist es ja nicht zufällig, direkt gegenüber vom Breitscheidplatz.
Ich bin da gestern vorbeigegangen und wunderte mich, wie voll es inzwischen, also freute mich quasi, dass die Touristen wieder da sind. Ich war gestern Nachmittag da und war überrascht, wie voll es da ist. Deshalb, ich verstehe, was Sie meinen, nur ich glaube wirklich, dass uns das jetzt als Berichterstattenden nicht hilft. Also die Polizei wird sich ja sicher bald zu der Sache äußern. Und bevor
Frau Dorn, das sind nur Indizien. Das ist ein Indiz, das dafür spricht, dass hier Absicht im Spiel sein könnte. Ich will das gar nicht behaupten. Aber es ist so, ich befinde mich hier auf dem Breitscheidplatz, bin umgeben von riesigen, dicken Betonwellen, die aufgestellt wurden. Und diese Tat zeigt, ihr seid hier nirgendwo sicher. Direkt gegenüber schon lauert gewissermaßen der Tod, wenn ein Verrückter oder ein Terrorist in die Menschenmenge reinfährt.
Sebastian Engelbreit, es heißt, und da sind wir vielleicht auch nochmal so im Bereich der Vermutung, ob es Unfall oder mehr sein könnte. Es heißt, der Fahrer soll versucht haben, davonzulaufen. Er sei dann von Zeugen vor Ort festgehalten worden. Was wissen Sie darüber?
Darüber hat uns die Polizei nichts Genaueres gesagt bisher. Die Polizei hält sich sehr bedeckt, Genaueres über den Fahrer bisher zu sagen. Das sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Spekulationen. Aber er ist gefasst worden, so hat es die Polizei gesagt. Und das spricht dafür, dass er vielleicht wegrennen wollte. Allerdings ist er in dieses Schaufenster reingefahren. Also, dass er da so sehr schnell weglaufen konnte, ist sowieso schwer denkbar.
Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für diese ersten Eindrücke, diese Informationen von dem Unfall, von der Amokfahrt, möglicherweise vom Anschlag am Kurfürstendamm im Zentrum von Berlin. Dankeschön für diese Information. Thea Dorn, das war der Blick auf unsere Themen dieses Tages. Es endet leider unklar. Wir werden Sie natürlich weiter im Laufe des Tages darüber informieren, was die Polizei auch weiß. Aber es endet leider auch ein bisschen düster.
Ja, also das ist einfach jetzt erstmal ganz schrecklich. Jedes Attentat ist furchtbar, natürlich erschüttert es einen emotional noch mehr, wenn es jetzt in dem Fall in der eigenen Stadt ist. Und also wie der Kollege ja eben sagte, also gestern Nachmittag hatte ich noch gedacht, na da schau her, wie voll die Stadt wieder ist. Und wenn es ein Attentat sein sollte, dass jemand das natürlich dann auch gezielt wahrscheinlich ausgenutzt hat, dass die Bürgersteige nicht mehr so leer sind wie noch vor einem Viertel oder halben Jahr, sondern dass da inzwischen wieder sehr viele Menschen unterwegs sind, dann ist das ein Abgrund, in dem man da guckt.
Thea Dorn, vielen Dank für diese Gedanken und vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns in der Sendung.
Gern geschehen.